Entscheiden wir doch mal eben European Song Contest. Jana statt Lena. Alle Punkte für Sie. Das ist sowas. Also gut, diesen Applaus wird man bis Oslo gehört haben. Da können wir heute Abend noch die Geschichte Europas beeinflussen. Das wäre gut, was? Ja, das könnten von dir aus, aber ich glaube nicht, dass es das bringen würde. Herzlichen Dank, dass du hier für uns singst. Ja. Jemand hat einen interessanten Ausdruck gefunden in Betrachtung unserer abenteuerlichen Szene zu diesem wunderbaren Thema, das wir heute Abend, und hat gesagt, wir leben heute in einer kontaktreichen Beziehungsarmut. Das heißt also, wir hatten noch nie eine Zeit, wo es so gute Kommunikationsmittel gab, so schnell wir so häufig miteinander kommunizieren. Als ich junger so Pastorenlehrling war wie Kader, hat man mich nach Jerusalem geschickt, in den Nahen Osten, da war ein Jahr lang weg. Und meine Verlobte war als Lehrerin am Harzrand und wir haben ein Jahr lang nicht miteinander telefonieren können. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich heute, ich meine, von hier aus, das schaffe ich das gut, dann kann ich dreimal am Tag mit ihr telefonieren. Aber selbst wenn ich in Indien unterwegs bin, kann ich ohne Schwierigkeiten zweimal am Tag mit ihr per Handy telefonieren. Das heißt, wir haben heute fantastische Möglichkeiten zu kommunizieren, dran zu bleiben. Also Facebook-Eintrag und so. Darf ich mal fragen? Mich interessiert das mal. Mal gucken. Die qualifizierte Minderheit, ich weiß nicht so ganz genau, damit ich hier mich total vergreife im Turm. Wer ist in Facebook? Ah, hier im vorderen Teil. StudiVZ? Wer twittert? Twitter, weil mit 140 Zeichen, da mögen die meisten nicht so. Das sind nur die ganz Harten. Nur die Harten kommen in Karten. Also gut, wissen Sie, Facebook, wenn Sie jetzt nicht wissen, was ist Facebook, das ist ganz gut. Wenn neben Ihnen einer sitzt, der gerade so macht, oder schreibt gerade auf seinem Facebook-Account, da schreibt er, ich sitze hier in der Stadthalle von Friedberg und höre dem Pazani zu und der lästert gerade über Facebook. Und solche historischen Meldungen, die gehören einfach. Und dann hat er dort 480 Friends. Nee, die lesen das alles und vier von denen drücken den Like It Button. Nee? Also gefällt mir, mag ich. Also stellt mal alles rein. So, jetzt stehe ich vor dem Spiegel und putze meine Zähne. Oder sowas. Also so kann man wirklich die Geschichte beeinflussen. Und vor allen Dingen, wenn man das dann liest, wie andere mitteilen, wie sie die Geschichte beeinflussen, oder wenigstens den Belag von ihren Zähnen kratzen, das ist ja auch schon was. Wenn man das liest, ist man natürlich bestens informiert und so hat man Kontakte. Und das nennt man Liebe. Weil mit 480 Freunden oder in anderen Systemen heißt das Followers und so. Und diese Woche stand ein Artikel, letzte Woche, Pfingsten war das in der Welt am Sonntag, hochinteressant. Eine Journalistin hat geschrieben, eine ganze Seite lang die Qualen beschrieben, wie das war, als sie ihren Facebook-Account dicht gemacht hat. Und zum Schluss hat sie, man konnte die Tränen im Papier sehen, sagte, und wo soll ich das jetzt posten? Also nicht, dass sie, ja, die lachen, die kennen sich aus, die anderen tun jetzt so. Also das heißt jetzt, normalerweise könnte man sagen, wo kann ich diese Tatsache, dass ich jetzt mit diesem Scheiß aufhöre, mitteilen, sodass viele Freunde mir Beifall klatschen. Nützt doch nichts, ne? Nützt doch nichts. So, wo kann ich das posten? Also ich will ja nicht sagen, ich kriege jede Woche so viele Anfragen, dass ich Freund sein soll auf Facebook oder weiß wo. Ich kann gar nicht meinen Daumen so schnell drücken, wie ich das wegklicke. Also die befreiendste Taste auf meinem Computer ist Delete. Löschen heißt das auf Deutsch. Das ist wunderbar. Das nennt man den Luxus der Unerreichbarkeit. Da ist man Champion. Oder ein herzloser Trottel. Je nachdem was. trotzdem, es ist atemberaubend. Eigentlich denkt man, das ist sowas wie Tolles, dass man so viel Kontakte haben, so leicht kommunizieren kann. Denn ich finde, wir genießen das. Ich will das sagen, ich genieße das. Unser jüngster Sohn ist im Augenblick in den USA auf einer Dienstreise. Und das hat mir gut getan. Heute Morgen fand ich auf meinem Notebook ein paar Zeilen vor. Ich breche jetzt von Boston nach Washington auf. Es geht mir gut. Und wie geht es dir? Und so, das ist einfach schön, dass man das kann über den Atlantik und so. Und ich spürte, der Junge hatte einfach das Bedürfnis, seinem alten Daddy da mal ein bisschen elektronisch Liebe über den Atlantik zu schieben. Das genieße ich. Ich freue mich, dass es sowas heute gibt. Und das möchte ich gerne doch dazu sagen, nach der alten Lästerei, die ich mir vorgeleistet habe. Dass ich da durchaus erstens nicht nur ein Verständnis habe, dass andere das machen, sondern zweitens, obwohl ich mit viel Ofenrohrfarbe mein Haar silbergrau getönt habe, das auch genieße. Trotzdem, man nennt das Friends, aber man kennt die gar nicht. Man kennt sie gar nicht. Es ist eigentlich ein verschleuderter Begriff. Im Ernstfall stehst du ganz alleine da. Und ganz viele haben da heute wirklich Not. Natürlich ist das eher bei jüngeren Leuten der Fall. Ich meine, die Älteren haben da ihre eigene Art und Weise die Probleme. Es ruft halt keiner mehr an. Ist ja egal, ob ich jetzt ein modernes Handy habe oder ein Bakalit. Schwarzes Bakalit-Telefon von 1912. Die Sehnsucht danach, dass das Ding klingelt und irgendjemand anruft, ist schon ein Ausdruck von Sehnsucht nach Wertschätzung, nach Liebe. So. Und wie viele alte Menschen sind da, die warten? Vergeblich, vergeblich, vergeblich. Und die kriegen vermittelt, es wartet keine Männer mehr. Und junge Leute sagen, Mensch, stundenlang hat keiner mehr eine SMS geschickt. Mich liebt keiner. Mich liebt keiner. Und wenn das zum Thema Liebe kommt, hat das ja viel mit Sex zu tun vor allen Dingen. Und da sind wir ja auch natürlich rabiat vorangekommen. One Night Stand nennt man das, wenn zwei miteinander schlafen und nicht genau wissen, wie sie heißen. Was offensichtlich vorkommt und die Sache einfacher macht. Weil ja niemand vorhatte, dass daraus irgendwas Verbindliches wird. Das passiert massenweise und ändert nichts an der Tatsache, dass trotzdem bei Alten und bei Jungen eine Sehnsucht nach dauerhaften, vertrauensvollen Liebesbeziehungen da ist. Ist hochinteressant. Also was junge Leute angeht, zeigen das die wissenschaftlichen Jugendstudien seit Jahren, dass im Gegensatz zur gelebten Wirklichkeit die Familienwerte, sagt man, oder die Beziehungswerte ganz, ganz hoch oben bei den Prozenten stehen. Das heißt nicht, dass das gelingt, sondern das heißt, dass die Sehnsucht danach groß ist. Und die Zahl der Alleinlebenden, der Singles steigt, in den großen Städten sind es über 50%. Das wird doch langsam ein Wohnungsproblem, ne? Die Haushalte mit einer Person. Und eine Zeit lang hat man gedacht, ich habe das auch eine Zeit lang gedacht, das wären die Swinging Singles und die genießen die Freiheit bisher. Ich habe inzwischen so viele Gespräche mit absolut tollen Leuten, Männern und Frauen, so zwischen 30 und 40, Top-Ausbildung, absolut schicke Leute, so richtig interessant, dass die ihre Not sagen, wir möchten gerne einen Partner haben, mit dem wir uns dauerhaft verbinden und es geht irgendwie nicht. Es gibt tausend Gründe dann, die dann kommen, kann man alles drüber reden, aber es ist eine ganz große Not. Es ist eine ganz große Sehnsucht, die zum Teil hinter einer gelackten Fassade, die nach sehr viel Vitalität aussieht, viel Traurigkeit verbirgt. Es gibt diese Sehnsucht nach dauerhaften Liebesbeziehungen. Und man fragt sich immer, warum gelingt das nicht? Denn eigentlich sind die Voraussetzungen in unserer Zeit besser als je. Sehen Sie, früher wurden nicht, dass die Leute früher glücklicher gewesen wären, das ist Akkokolorus. wenn Sie die Geschichte lesen und die Romane und die Historie studieren und so, Ehen wurden geschlossen aus zum Teil sehr sekundären Gründen. Da war nicht unbedingt die Liebe im Spiel. Erstens, 2/3 der Menschheit werden heute noch die Ehen arrangiert, obwohl die Scheidungsquote, also die müssen dann nach dem Hochzeitstag entscheiden, ob sie sich lieben wollen oder nicht. Und da die Versagensquote oder Fehlerquote in diesen Beziehungen ist also jedenfalls nicht größer als bei uns. Obwohl ich gestehe, dass ich das auch nicht gerne gehabt hätte, wenn mein Onkel oder mein Vater oder mein Opa mir die Frau ausgesucht hat. Ich wollte das schon ganz gerne selber. Trotzdem, das Verfahren, das wir entwickelt haben, ist nicht so toll treffsicher angesichts der Pleiten, die wir erleben. Und dann war ja früher, oft waren ja dann soziale oder wirtschaftliche Versorgungsgründe, dass man eine Ehe schließen wollte. Es war auch oft Angst, wenn ein Kind kommt. Und das hat sich alles geändert. Die Rolle der Frau hat sich total geändert. Versicherungswesen, Frauen am Arbeitsmarkt. Sie sind nicht davon abhängig, dass Männer sie versorgen. Und die Pille hat die Revolution geschaffen. Das ist gar keine Frage. Die Chemie hat die Revolution geschaffen. Und die Freiheit und Unabhängigkeit der Frau. Also, und heute ist es ja nicht so, dass man mit dem Zeugen von Kind eine Frau in die Ehe zwingen könnte, sondern ganz im Gegenteil ist es so, dass es zunehmend Frauen gibt, die einen Mann kurz brauchen, um ein Kind zu zeugen und weiter keinen Bedarf für den Mann haben, weil sie das Kind brauchen. Das ist auch ein Trend, der da ist. So. Und jetzt fragt man sich, nachdem also diese Sekundärmotive, Versorgungsehe, soziale Zwänge, berufsmäßig und so, Angst, Schutz, so, dass alles nicht mehr da ist, gibt es ja nur noch den eigentlichen tiefen Grund, sich miteinander zu verbinden, der eine Ehe wirklich schön machen kann, nämlich die Liebe. Man schließt also die Ehe nicht mehr aus Versorgungsgründen oder sonstigen anderen Motiven, sondern weil man sich liebt und weil man mit dieser Verbindung eine Beziehung erwartet, die eine tiefe Befriedigung bringt. Das ganze Leben hat sonst eine Menge Last. Man muss sich abplacken oder Geld verdienen und es gibt auch viele Sorgen, Schwierigkeiten. Weiß auch jeder, aber man sehnt sich eben danach, dass diese Beziehung jetzt, die geht man ja nur ein, weil das die Befriedigung, die Erfüllung des Lebens ist. Da sollte man denken, wenn es so edel in der Motivation zugeht, dann ist das die beste Voraussetzung für das Gelingen. Und ich bin ja Pfarrer und ich habe in meinem Leben ja unendlich viele Paare vor mir gesehen, mit denen ich gesprochen habe und die ich dann getraut habe. Und ich habe noch nie ein Paar getroffen, das nicht überzeugt war, dass die ihre Ehe lebenslang hält. Die wussten auch, dass in der Verwandtschaft und Bekanntschaft manche Ehen gescheitert sind. Die wussten auch, dass die Statistik gegen sie spricht. Aber trotzdem waren sie alle der Überzeugung, bei uns wird es anders. So, und jetzt fragt man sich, warum geht es dann trotzdem schief? Vor ein paar Jahren hat der Spiegel eine Titelgeschichte gemacht zu diesem Thema und mit dem Titel Dauerhaft ist nur die Trennung. Da wird dann untersucht, warum ist das denn so? Wird unter anderem auch dargestellt, dass diese Sekundärmotivation, wirtschaftliche, soziale Gründe, Angst und so weiter, Versorgung, dass das eben wegfällt und dass man jetzt nur noch aus dem Motiv der Liebe und der Sehnsucht einer erfüllenden Beziehung heiratet. Und dann kam das Ergebnis, der Grund, warum Ehen scheitern, lässt sich mit einem einzigen Wort zusammenfassen. Und das Wort heißt Liebe. Da reibt man sich die Augen und sagt, wieso denn das? Und der Spiegel ist ja nicht verdächtig, dass er eine Kirchenzeitung wäre. Ne? Insofern kann man ja nicht Moral da erwarten jetzt oder irgend sowas. Nein, sie sagen ganz einfach, Liebe ist das einzige Motiv, das übergeblieben ist. Und Liebe ist ein Gefühl und Gefühle sind nie dauerhaft. Es gibt keine dauerhaften Gefühle. Es gibt nichts Unzuverlässigeres als Gefühle. Und wenn man die Stabilität einer Lebensbeziehung auf ein Gefühl gründet, kann das nicht gut gehen. Heißer, sagt man. Was ist denn da los? Also, der philosophische Journalist, Modeschreiber, Bestseller, Richard David Precht, hat einen Bestseller geschrieben, Liebe ein unordentliches Gefühl. So, das ist eine interessante moderne Geschichte, dass seit etwa 200 Jahren, seit Anfang des 19. Jahrhunderts, seit der Romantik, ist in Europa eine Veränderung im Lebensgefühl und auch in unseren Begriffen vorgegangen. Und seitdem ist Liebe vor allen Dingen Emotion, also Gefühl. Und ein Gefühl ist ja, das kann ich ja nicht erzwingen, das kann ich ja nicht befehlen, ich kann ja nicht, mich nicht zwingen zur Liebe, wenn ich keine Liebesgefühle habe. Und deshalb empfinden wir die Liebeserfahrung als ein Schicksal, das über uns kommt. Ein schönes, wie es erwischt einen, wie die Masern, und man ist verliebt, verknallt und so. Das ist eben so. Und dann lebt man in diesem Rausch, und wenn es weg ist, ist es weg. Das ist traurig, aber man kann es eben auch nicht ändern. Man kann sich ja eben nicht zwingen zu sagen, jetzt will ich lieben. Geht eben nicht. Und weil Emotionen, weil Gefühle erstmal schwankend sind und zweitens so unverfügbar, nicht machbar, nicht kommandierbar sind, sagt man, sie befreut sich, wenn sie da sind, und wenn sie weg sind, dann kannst du doch nichts, was sollst du machen? Dann musst du doch die Konsequenzen daraus ziehen. Sagen, wenn die befriedigende Liebesbeziehung emotionaler Art der Sinn einer Gemeinschaft ist und dann ist plötzlich tot und das sagt einem nichts mehr, dann ist doch die Lösung ganz einfach, dass man diese Beziehung eben beendet. Die Logik ist absolut stimmt. Nun gibt es natürlich eigentlich etwas, was man noch begreifen kann. Ich meine, wir Menschen haben ja auch mit den anderen Lebewesen viel gemeinsam. Und was uns mit den Tieren verbindet, ist, dass solche, wie soll man das so sagen, so sexuelle Bedürfnisse da sind und damit ein bestimmter Rauschzustand entsteht. Gut, das ist bei den Tieren ein bisschen saisonmäßig organisiert, deshalb haben die das einfach. Das ist bei uns nicht so brunftmäßig festgelegt zu bestimmten Jahreszeiten, obwohl, wenn der Mai so kommt, ich meine, lässt sich ja nicht leuchten. Nicht wahr? Dass das auch irgendwie einen Einfluss hat, so im Februar, wenn es so kalt ist und so, da erfrieren auch die Gefühle, und dann, wenn es so warm wird und so, da wird manches Mädchenherz herzenwilliger. Aber da rechnen dann die Jungs drauf. Aber eins kann man wissen, das ist eine ganz schlichte Art und Weise, dass man sich, dass der Prozess des Verliebens ein erotischer Vorgang ist, der mit vielen in unserem Körper zusammenhängt. Das können ein Mediziner gut erklären. Und das löst so einen Rauschzustand aus. Das ist ja auch gut. Also ist ja nicht, dass das nicht gut wäre. Man muss ja, wenn man sich verliebt, auf Gnallt auch ein bisschen ruhig wagemutiger werden als sonst. Deshalb tun die Leute, die so älter werden, tun sich einfach schwer, sich zu binden, weil die kalkulieren. Wer zu viel rechnet, der kommt zu nichts mehr. Ne? Der kommt zu nichts mehr. Der kalkuliert ewig, dass das alles nicht mehr passt. Wenn man so in der Phase noch relativ jung ist und so, und dann kommt das überein und man ist noch nicht so abgebrüht, dann ist das Urerlebnis und überhaupt kein anderer. Und die anderen denken, Mensch, das geht doch nicht. Du hast bisher, Mädchen, du hast bisher Gedichte von Rilke gelesen. Siehst du eigentlich, dass der Junge eigentlich nur für Fußball interessiert ist und noch nie ein Buch in der Hand genommen hat? Glaubst du, das könnte gut gehen? Und sie ist natürlich tief empört über diese sozialen, abgrundtiefen, bürgerlichen Vorurteile dieser Alten, die überhaupt nicht wissen, was das bedeutet, wie die Liebe Barrieren durchbricht und eine Sozialrevolution und so weiter auslöst. Bis nach einiger Zeit Fachleute sagen, spätestens nach 2 Jahren dieser Rausch durch die Erotik ausgelöst abklingt und diese Blindheit nachlässt. In dieser Zeit braucht man nicht lange miteinander zu reden, man kann immer gleich in Clinch gehen und einen erotischen Kurzschluss machen. Und da braucht man auch nicht viel zu sprechen. Das Schmusen und die erotische Temperatursteigerung, das erledigt auch, das überbrückt sehr gut, dass man sich eigentlich nichts zu erzählen hat. Oder keine, so. Nach 2 Jahren entdeckt man plötzlich, dass das irgendwie nicht passt. Und dann stellt man fest, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und das ist die Kernfrage heute Abend. Ist die Liebe ein Gefühl nur, das schicksalhaft über uns kommt, wo ich kommt oder weggeht und ich kann mich gar nicht wehren dagegen? Oder ist die Liebe eine Entscheidung? Ich hatte vor ein paar Monaten ein Paar zu trauen, das war richtig eine Trauung-Hochzeit in Zürich. So, er war Engländer und Trader, der machte so Millionen Geschäfte so am Computer. Sie liest mir heute viel von diesen Typen, verschieben von hier nach da. Ich weiß nicht, ob das, die wissen gar nicht, ob das jetzt 500.000 Schweinehälften sind oder ob das ein paar Millionen Kubikmeter Gas oder wer weiß was ist oder Aktien. Jedenfalls, und sie war auch in diesem Business und die hatten sie in der Londoner City kennengelernt, lebten aber jetzt beide in Zürich, die Deutsche und er. Und das war ein ganz traumhaftes Paar. Und dann gab es eine wunderschöne Hochzeit und als ich kannte, hatten sie mich gefragt, ich habe sie also getraut. Und dann hatten sie sich gewünscht, als Trautext, wie viele Hochzeitspaare, 1. Korinther 13, folgenden Text aus dem sogenannten Hohen Lied der Liebe, die Passage, die folgendermaßen geht. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, also ihr tiefes Vertrauen, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe hört niemals auf. Also ich habe natürlich mit denen gesprochen und nicht erst in dem Gottesdienst sie damit konfrontiert. Aber in dem Gottesdienst habe ich sie und alle zusammen, ich muss das Ganze auf Englisch machen, das geht aber auf Deutsch genauso, musste ich sie mit der traurigen Wahrheit konfrontieren, dass die Statistik gegen sie spricht. Ich sage, jede dritte Ehe wird geschieden. Ihr guckt mich hier mit rosaroten Bäckchen an und seid überzeugt, dass es bei euch anders ist. Die Statistik spricht gegen euch. Guckt sie mich ein bisschen erschrocken an. Die Eltern des Bräutigams dachten, was ist das für ein Pfarrer hier? Spuckt in die Hochzeitssuppe. Das ist aber auch nichts Feines. Und dann habt ihr diesen Text euch genommen. Diese Liebe gibt's doch gar nicht. Ehrlich, Hand aufs Herz. Das ist doch Schmuh. Die ist langmütig und freundlich, sie eifert nicht, sie bläht sie nicht auf, sie sucht nicht das Ihre. Ich sage, das ist alles glatt gelogen. In Europa, seitdem die Griechen Liebe erfunden haben und Europa gepflanzt haben, ist Liebe Eros und Eros ist die Sehnsucht nach der Selbstverwirklichung, nicht nur sexuell und erotisch, sondern auch wissenschaftlich und künstlerisch, das große Streben, das natürlich will, dass der andere glücklich ist, in dem wohlverstandenen Eigeninteresse, dass der größte Genuss bei mir dann ist, wenn der andere glücklich ist. Da gibt es ein Eigeninteresse. Ich kann doch das Glück nicht genießen, wenn der Partner, mit dem ich zusammen bin, sich miese fühlt. Also es gibt ein ganz egoistisches Motiv, das interessiert ist, dass der andere auch am Glück teilhat. Das ist Eros. Sagt ihr, das tiefste Streben der Liebe, so wie wir in Europa geprägt sind von den alten Griechen her, ist Eros, ist Die Liebe sucht das Ihre. Ja, ich suche die Beziehungen, damit ich das erfüllte Leben darin finde. Ganz viele Menschen sagen, leiden unter ihrer Einsamkeit und denken, wenn ich doch den Partner endlich fände, dann wäre das ganze Leben. Die möchte ich dann manchmal zusammenbringen mit denen, die in Partnerschaft leben und zu mir kommen und mir erzählen, dass ihre Partnerschaft die Hölle ist oder aus dem Gefängnis raus. Manchmal denke ich, die sollte ich zusammenbringen und in einen Raum für eine Stunde einsperren, dass die einen den anderen die Geschichte erzählen können, dass die meinen, wenn ich einen Partner habe, dann ist das der Himmel auf Erden und die anderen, wenn ich aus der Partnerschaft rauskomme, ist das die Erlösung aus der Hölle. Und vielleicht können die einen Kompromiss finden. Beides ist total unrealistisch. Wenn ich die Partnerschaft suche, um die eigene Erfüllung des Lebens, suche ich mich. Ich habe Ihnen gesagt, und hier steht, sie sucht nicht das Ihre. Das gibt's doch gar nicht. Was wollt ihr mit dem Text, habe ich Ihnen gesagt. Und dann habe ich Ihnen ein Geschenk überreicht. Ich hatte von einer Künstlerin in Marburg, das habe ich dort in ihrem Atelier gefunden, ein Töpfereiatelier, und die hatte eine wunderbare Tonkugel geformt. Hohl, aber richtig kugelrund zusammengefügt aus zwei Hälften. Man konnte das gar nicht mehr sehen, dass sie hohl war. War aber hohl. Erden, richtig nicht bemalt, nichts drauf, nur so dieser Lehm, diese Lehmfarbe. Und auf diese, die sah wie so ein Erdkugel aus. Mit so einem Muster da drauf. Und dann hatte sie auf diese Kugel diesen Text geschrieben. Dann habe ich dem Brautpaar das hingehalten, sag mal hier, in die Erde hineingeschrieben, diesen Text. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie ist langmütig, sie vertraut, sie hört nie auf. Und ich muss euch sagen, diese Liebe gibt es bei uns Menschen nicht. Sie wird geträumt als Ideal, sie gibt es bei uns nicht. Aber sie ist irdisch. Seit der Stunde, als Gott entschied, Mensch zu werden und in Jesus von Nazareth geboren wurde als Kind in Bethlehem. Mitten auf dieser Erde lag im Elend. Ganz irdisch. Die Engländer sagen, wenn man etwas wirklich realistisch handfest beschreibt, sagen die down to earth. Runter auf die Erde. Das ist, was Gott macht. Er kommt runter auf die Erde. Er ist kein höheres Wesen oder abstrakter Gedanke, sondern er kommt runter auf die Erde. Liegt als kleines, hilfloses Baby im schmutzigen Verschlag, im Fresstrog des Viehs. Ist nach wenigen Tagen eins von Millionen von wehrlosen Flüchtlingskindern auf der Flucht vor einem idiotischen Tyrannen, der Kinder ermordet, um seine Herrschaft zu sichern. Millionen von Flüchtlingen heute unterwegs in dieser Stunde, während wir so gemütlich sitzen. Und die verhungern und verdursten und die darunter am meisten leiden, sind die kleinen Kinder. So wird Gott. Wächst auf in einer Provinzstadt in Nazareth. In der öffentlichen Wirksamkeit sucht er die Kranken, berührt die Aussätzigen. Als wollte er sich anstecken, bringt die heilende Kraft Gottes in diese Welt, aber selber wird er ein schwacher Mensch, er müde wird er, den sie schließlich foltern und er unter die Räder des Unrechts kommt, derer die Macht vor Recht gehen lassen. Hängen ihn auf, lassen ihn ersticken und verbluten. Und dann stellt er über das ganze Drama down to earth den Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und am Kreuz, als er stirbt, betet er ins Gesicht der Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dieser Liebe, das ist nicht Eros. Ich will das Glück der anderen, damit ich glücklich bin. Ich will den Reiz, ich will mich selbst verwirklichen. Das ist die Agape, das ist die Liebe, die sich opfert. Etwas total Neues. Etwas, was die europäische Welt bis dahin nicht kannte. Gott schenkt sich, was bis heute fremd ist. Hören Sie mal die ganze, erinnern Sie sich mal über die ganze Debatte, die in Hessen um die Vergabe des Hessischen Kulturpreises geführt wurde. Weil es da um die Darstellung oder die Missverständnisse um eines Kreuzigungsbildes geht. Der ganze Streit, der dann kam, wie das mit der Kreuzigung ist und wie das miese ist, wie das bis in die Kirchen hinein diskutiert wird. Wie kann man heute überhaupt noch an so etwas glauben? Ein blutrünstiger Gott, der ein Opfer am Kreuz braucht zur Erlösung. Was für eine idiotische Vorstellung und so. Sehen Sie, wie fremd das alles ist. Nicht? Wir suchen, wir, Liebe heißt, wir vervollkommen uns. Wir suchen unsere Erfüllung. Und wir schließen immer von uns auf Gott und sagen, Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, dann ist er sozusagen abgeratscht von dem, was wir sind und wie wir ihn uns vorstellen. So fremd, dass Gott ganz anders ist. Down to earth. Er wird Mensch. Er verblutet am Kreuz. Er betet für die Feinde. Er opfert sein Leben für die, die ihn vergessen haben. Die leben in arroganter Weise ohne ihn leben und meinen, es besser zu können, als der Schöpfer es ihnen zugedacht hat. Und dann hat Jesus gesagt, dass er dazu gekommen ist, so die Liebe Gottes uns zu bringen. Er sagt, und wenn ihr sie euch schenken lasst, das ist das Ende. Liebe ist ja kein Thema, wo man in Seminaren darüber diskutiert. Ich meine, kann man zwar machen, aber es gibt ja wahrscheinlich bei Frauen heute so, ne? Wenn er eine Liebeserklärung macht, dann sagt sie, interessantes Thema, können wir mal darüber diskutieren. So nach dem alten Lied, Annabelle, Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Und es war natürlich keine Lösung. Eine Liebeserklärung wartet nicht auf eine Diskussionsstunde, sondern auf ein schmachtendes, fröhliches, liebevolles, ich dich auch. Danke, ich lieb dich auch. Und dass daraus eine Beziehung wird. Und dass man das genießt, dieses sich wechselseitige Offenbaren, Öffnen und miteinander leben und das Leben teilen. Das ist ja die Sehnsucht der Liebe. Und das ist die Sehnsucht der Liebe Gottes. Er opfert sich in der Sehnsucht, dass die Menschen, die eigentlich von ihm geschaffen sind, sein Eigentum sind, die ihn vergessen haben, die ihm den Rücken gedreht haben, die besserwisserisch selber Gott spielen wollen, die ihn bestenfalls als Hilfsmotor gebrauchen, wenn ihnen selber die Puste ausgeht, aber sie wollen selber Chefs bleiben. Gott sehnt sich danach, dass wir umkehren und uns die Liebe gefallen lassen und uns das vergeben lassen, was falsch gelaufen ist. Und dass wir Erneuerung erfahren in dieser Beziehung, in der die Kraft der Liebe Gottes in unser Leben hineinströmt. Und dann hat Jesus gesagt, zu denen, die sich das schenken lassen, nehmen Sie das nochmal, aus der Bergpredigt sagt er, bei Lukas heißt das auch so, ich sage euch, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das heißt, er will nicht nur das schenken, sondern er ist überzeugt, dass diese Gabe der Liebe so groß ist, so stark ist, dass sie weiter strömt, sodass Menschen das weitergeben können, was menschlich eigentlich nicht möglich ist, nämlich Feindesliebe. Das sagen viele Leute, selbst Christen sagen das, ja, wieso soll ich meine Feinde lieben? Wenn so ein Ekel mir wehtut und mich verletzt und schuldiger mir wird, dann kann ich doch nicht Liebesgefühle dem gegenüber empfinden. Was soll ich denn da tun? Achten Sie mal darauf. Jesus spricht nicht von Gefühlen. Er spricht von Taten. Liebt eure Feinde. Was heißt das? Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Das sind Taten. Und man mag mit Fug und Recht bezweifeln, ob Jesus am Kreuz, als er für die Mörder gebetet hat, schöne Gefühle gehabt hat. Ich glaube das nicht. Das heißt, hier ist Liebe nicht zuerst Gefühl, sondern sie ist zunächst die Tat der Hingabe. Ich bete für den anderen, ich segne ihn, ich tue Gutes für ihn. Da sagen sie, das kann man aber nicht tun, ohne dass man das auch empfindet. Das wäre doch Heuchelei. Ich sage Ihnen, die Reduzierung, das Schrumpfen lassen, Verkürzen von Liebe auf Gefühl ist unser größtes Problem. Ich will Ihnen mal ein ganz blödes Beispiel sagen, an dem Sie sehen, wie Gefühle und verantwortliches Handeln in Beziehung stehen. Stellen Sie mal vor, Sie haben eine Party gefeiert, ein Fest gefeiert und die ging bis nachts 2:30 das Fest und dann kamen Sie ins Bett erst. Ziemlich spät. Sie haben aber morgens 7:30 beruflich einen ganz, ganz wichtigen Termin mit Ihrem Chef oder mit irgendeiner wichtigen Person, die Sie erreichen müssen. Sie müssen also einen Wecker 6:00 stellen, um den Termin zu erreichen. Morgens 6:00 rappelt der Wecker, Sie wachen auf, haben Sonnenbirne. Und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, ich bin doch kein Heuchler. Mein Gefühl sagt mir, du bist tot, müde und zerschlagen, dreh dich rum und schlaf, sei ehrlich und identisch mit dir. Sie hauen den Wecker ein auf drauf und der schweigt, sie drehen sich rum und schlafen. Wunderbar, weitere 3 Stunden. Wachen 9:00 gut ausgeschlafen auf, reiben sich die Augen, es fällt ihnen ein, dass sie 7:30 den Termin hatten. Sie sind bestens ausgeschlafen, ihre Gefühle sind aber im Keller, weil die Katastrophe nicht mehr zu reparieren ist. Das ist das eine. Sie sind ihren Gefühlen, sie waren ehrlich, sie waren kein Heuchler 6:00. Ne? Und da sind sie 9:00. Sie können es auch anders machen. Sie können morgens 6:00 aufwachen und merken, Mensch, ich habe eine Birne, das geht überhaupt nicht, kann nicht klar aussehen. Sie quälen sich aus dem Bett, torkeln ins Bad, unter die Dusche, stellen heiße an, kalt an, versuchen den Kreislauf in Bewegung zu bringen sind unterwegs, es ist nicht das komfortabelste Gefühl, Sie kommen pünktlich zum Geschäftstermin, das Gespräch gelingt, Sie sind 12:00 mittags relativ gerädert und dunkel, Ihr Gefühl ist wunderbar. Weil Sie sagen, schlafen kann ich heute Abend, da gehe ich ein bisschen früher ins Bett, aber das Geschäft steht. Was ist passiert? Sie haben in einer Krisensituation gegen Ihre Gefühle verantwortlich gehandelt und haben erlebt, dass Ihre Gefühle, Ihr verantwortliches Handeln war wie die Lokomotive. Und nachdem das verantwortliches Handeln zu einem positiven, sinnvollen Ergebnis führte, haben sich in Folge ihre Gefühle verändert und wurden auch gut. Während in anderen Fall sind sie ihren Gefühlen gefolgt und sind im Desaster gelandet. Das ist die Logik. So funktioniert unser Leben. Man weiß das ganz normal. Nichts anderes ist die Logik von Jesus. Er sagt, wer sein Leben, wer die Gefühle zur Lokomotive seines Lebens macht, der wird erleben, dass der Zug seines Lebens an jedem besseren Hang stehen bleibt, weil er es nicht mehr schafft. Abwärts läuft die Karre auch ohne Benzin und Motor, rollt so. Aber meist gibt es ja Berge gegen große Widerstände. Und Jesus erwartet nichts anderes, als, wenn er das sagt, als dass Liebe zunächst einmal die Hingabe, das Opfer des Lebens ist, wie Gott es für uns tut. So sagt er, wenn du das für dich in Anspruch nimmst und dadurch reich und geheilt wirst und erfüllt wirst, dann ist das Alleinstellungsmerkmal der Christen im Ich meine, jeder liebt seine Freunde. Bergpredigt sagt erst, wenn du die liebst, die dich lieben, was tust du besonders, dann mach doch die Mafia. Ja, ich meine, das ist doch kein Wunder. Das, was den Teufelskreis durchbricht, ist die Feindesliebe, ist das Alleinstellungsmerkmal der Christen. Wenn sie denn begriffen haben, wir leben von der Feindesliebe Gottes. Er stirbt für uns, er lebt für uns, er befreit uns, obwohl wir uns wie Feinde verhalten haben. Ihn verachtet, ihn vergessen, ihn links legen lassen wie ein Stück Dreck. Jetzt empfange ich diese Liebe und sie füllt mich. Und er sagt mir, bitte, das ist mehr, als du gebrauchen kannst. Gib's bitte weiter. Bete für die, die dich beleidigen. Tu Gutes denen, gib's weiter. Und ich habe das oft, natürlich habe ich auch Menschen, die mir auf den Keks gehen. Und ich habe das einfach immer ausprobiert. Und ich muss Ihnen sagen, dass das funktioniert. Wenn Sie ein halbes Jahr für einen Menschen beten, den Sie sich leiden mögen, verändert das auch Ihre Einstellung zu dem Menschen. Ganz schlicht, dass Sie für ihn beten und ihm Gutes wünschen im Gebet. Und überlegen, kann ich ihm hier und da eine Hilfe tun? Das ist eine offensive Bewegung, die Teufelskreise durchbricht. Und jetzt verbinden Sie das bitte mal mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. In der modernen Zeit ist Liebe für uns geschrumpft auf Gefühl. Und wenn Liebe nur Gefühl ist, dann kannst du nichts anderes machen, als sagen, das Schicksal kommt, ich freue mich, es ist weg, kann ich nichts machen. Da bist du total passiv. Da bist du nur das Opfer deiner eigenen vorhandenen oder nicht mehr vorhandenen Gefühle. Und damit redet man sich raus und hat selber keine Verantwortung mehr und wartet dann auf den nächsten Kick, den nächsten Rausch, das nächste in der nächsten Partnerschaft, in dem man das gleiche Desaster wiedererlebt. Flieht von einer Beziehung in die nächste, die alle nichts bringen. Jesus ist absolut realistisch. Er möchte, dass unsere Beziehungen dauerhaft sind. Er sagt, wer seine Beziehungen, nichts gegen verliebt sein. Das ist auch ganz wichtig und ganz schön, das gehört zum Menschsein, die Erotik dazu und so, das ist wunderbar. Aber Liebe ist immer eine Entscheidung. Und wer die Entscheidung zu spät auf sich zukommen lässt, kann sie vielleicht nicht mehr richtig treffen, aber sie ist immer eine Entscheidung. Ich stehe zu dir, wenn ein Paar in einem christlichen Gottesdienst heiratet. Dann frage ich sie, wollt ihr einander als Ehepaar aus Gottes Hand nehmen, lieben und ehren, das Leben aus der Kraft Gottes, aus der Liebe Gottes und nach seiner Wegweisung miteinander führen, in schweren und in guten und in schweren Zeiten, bis der Tod euch scheidet? Er antwortet ja. Das kann kein Mensch versprechen, auf seine eigene Kappe nehmen. Das weiß doch keiner, was kommt. Das kann man nur versprechen, wenn man ernst nimmt, wir haben eine Quelle miteinander, die unerschöpflich ist. Wir schöpfen aus der Quelle der Liebe Gottes und im Vertrauen darauf, dass diese Quelle der Liebe und der Treue mit der Vergebung nicht erschöpft werden kann, sagen wir einander, dass wir zueinander stehen in guten und schweren Zeiten, dass wir die Probleme in dieser Beziehung lösen und nicht in dem auseinandergehen. Und dass wir einander helfen lassen wollen. Wer das nicht in Anspruch nimmt, der betrügt sich von Anfang an. Das geht überhaupt nicht. Dann sagen Sie aber, so einfach ist das doch nicht. Und du siehst darauf, dass christliche Ehen auseinandergehen. Also so leicht kannst du das auch nicht machen mit ein paar Sprüchen. Deshalb möchte ich Ihnen nochmal an einem praktischen Beispiel, das sehr populär geworden ist und das wahrscheinlich eine Reihe von Ihnen auch kennen. Und ich freue mich, wenn Sie es kennen. Da treffen Sie allen Bekannten wieder, dann erkläre ich was Neues. Wie praktisch das ist. Es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, Gott liebt mich und damit muss jetzt alles in Ordnung sein. Nein, die Frage, wie übersetze ich das denn, dass ich jetzt diese empfangene Liebe dem anderen weitergebe? Das erste ist das Folgende. Das Überlebensmittel für Beziehungen ist ein ganz kleiner Satz, den Jesus im Vaterunser gibt. Betet so, sagt er, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind, unseren Schuldigen. Das Einzige, was sicher ist, wenn zwei sich dauerhaft verbinden, ist, dass sie einander verletzen und einander schuldig werden. Das ist das Einzige, was total sicher ist. Alles andere ist offen. Das heißt, wer nicht ein Mittel gegen diese Schuld hat, dass man aneinander schuldig ist. Das heißt nicht zu sagen, das war nicht so schlimm und so, nimm das nicht so krumm. Nein, wir werden aneinander schuldig und Schuld ist Verletzung und böse. Und es braucht eine Kraft der Vergebung. Deshalb ist das Überlebensrezept. Wer ohne diese Quelle der Vergebung liest, der kommt nicht weit. Der ist völlig unrealistisch. Der macht Traumtänzerei. Die heiraten keine Engel, sondern Menschen, die zu Bösen fähig sind. Wo immer wieder das Ihre suchen und die absolut nicht langmütig sind. So. Und wer da nicht die Kraft der Vergebung kennt, wo man offen miteinander ist und Schuld bekennt und einander vergibt, der hat keine Energie, um darüber zu kommen. Immer unter den Teppich kehren hilft nicht. Das schafft Verhärtung, Verkrustung, Entfremdung. Zum Schluss ist alles tot. Und dann gibt es noch etwas anderes. Wie äußern wir eigentlich die Liebe zueinander? Und da gibt es nun tolle, dramatische Missverständnisse. Wir denken immer, dass wenn ich den anderen liebe, dann mache ich das spontan und äußere meine Liebe und das muss er doch jetzt spüren. Und das gibt oft Missverständnisse und man ist dann enttäuscht und bitter, dass der andere das nicht annehmen will und verstehen kann. Und da gibt es einen genialen Lebensberater, den Gary Chapman, der hat nach vielen, vielen Jahren der Eheberatungspraxis herausgefunden, oder dass das viele herausgefunden haben, aber hat es auf den Begriff gebracht, den einfache Menschen wie wir für unseren Lebenspraxis auch vielleicht anwenden können. Er sagt, wir Menschen haben ganz verschiedene Arten, Liebe zu weiterzugeben, mitzuteilen und wahrzunehmen. Das sind ganz viele verschiedene, und er hat diese Arten der Wahrnehmung und des Mitteilens mal in 5 Gruppen eingeteilt und nennt das die 5 Sprachen der Liebe. Und er sagt, es gibt, sagen wir mal, das kann man auch noch 11 draus machen, aber es sind 5, und keiner spricht alle 5 Sprachen. Jeder spricht vielleicht 2 von diesen 5 Sprachen. Und nur in Ausnahmefällen ist es bei Paaren so, dass die beide ausgerechnet die gleichen Sprachen sprechen. Und deshalb ist es meist so, dass sie verschiedene Sprachen sprechen, in der sie sich die Liebe mitteilen und sie nicht verstehen. Ich mache Ihnen das ganz praktisch deutlich. Was sind die 5 Sprachen? Das können Sie ganz schnell verstehen. Die erste Sprache ist Zeit der Aufmerksamkeit und Zuwendung. Also das war Grunderkenntnis, als wir das Buch mal in die Finger kriegten in den USA, meine Frau und ich uns das gegenseitig vorgelesen, zum Englischstudium, aber vielmehr zum Lebenserneuerung. Und uns gingen die Augen auf. Meine Frau war immer stocksauer, wenn ich typisch vielseitiger Mensch, nicht wahr, hochbegabt, wie ich so bin, nicht wahr, kann ich natürlich Fernsehen gucken, die Zeitung lesen, dabei essen und mit meiner Frau sprechen. Es sind nur 4 Sachen, Napoleon konnte 7. So, und meine Frau war immer tief beleidigt, dass ich mit ihr redete und die Zeitung guckte und dies machte. Ich habe einfach nicht begriffen, dass sie Liebe dadurch wahrgenommen hat, dass ich sie anschaue und dass ich sage, ich hab jetzt auch Zeit für dich. Ich mache jetzt nichts anderes. Das Gespräch mit dir mache ich nicht nebenbei, sondern du bist wichtig. So, das war's. Habe ich ziemlich gebraucht, bis ich das kapiert habe. Das ist ihre Sprache. Ich hatte die gar nicht so drauf. Dann die zweite Sprache ist dann Worte der Anerkennung. Du bist schön. Ich liebe dich. Meine Güte, liebst du mich? Ja, habe ich dir doch schon vor 25 Jahren gesagt. Kann ich doch nicht jeden Tag wieder sagen. Hast du das nicht behalten? Langsam vergesslich. Oder was auch immer. Nein, das ist die Sprache der Zuwendung. Dein Kleid ist schön. Du gefällst mir. Ich liebe dich. Worte der Zuwendung und Anerkennung. Die dritte Sprache ist Geschenke geben und Geschenke empfangen. Das ist eine Sprache, die ich ganz gut kann. Und weil ich bei der ersten Sprache ziemlich schlecht war, hatte ich oft ein schlechtes Gewissen, weil Knatsch gab zu Hause. Was habe ich getan? Ich habe 30 Euro genommen, Sonnenblumenstrauß gekauft und bin mit dem angedackelt und habe meiner Frau den in die Arme gedrückt. War total enttäuscht, dass meine Frau relativ sauer reagierte. Weil sie ist eine sparsame Frau und verstand, wir haben so viele Blumen ums Haus im Garten stehen, dass sie gar nicht verstand, warum ich ja 30 Euro für Haushalt habe, um so viel Schnittlauch da zu kaufen. Das war nicht das Problem mit der Sparsamkeit, sondern das Problem war, dass sie richtig erwischt hatte, dass ich mit dem Geld und dem Geschenk ausgleichen wollte, was ich an Zeit und Aufmerksamkeit ihr nicht zugewandt habe. Das heißt, ich war stocksauer, dass sie das Geschenk nicht würdigen konnte. Es war meine Sprache, aber sie verstand sie nicht. Aber die Sprache, die sie sprach, wollte ich nicht sprechen. Dann gibt es die Sprache der Dienste. Einander Dienste, abtrocknen und so, dies so und Schuh putzen, die praktischen Sachen, was man war, Papier zum Container bringen, oder was man so alles so tun kann an schönen und guten, je nachdem, wie das so gibt. Manche Regierer. Und dann gibt es als 5. Sprache die Sprache der Berührung. Berührung, streicheln, in den Arm nehmen, bis hin zum sexuellen Intim. Da neigen wir Männer natürlich zu, wenn Knatsch zu Hause in den Ehen ist und wir uns dann lange nicht gesprochen haben und dann so ein bisschen so sagen, die Frau will dauernd reden, Frauen wollen ja dauernd reden. Kerl, normal, dauernd reden, dann sagen wir, es gibt da nichts mehr zu reden, dann sollst du dauernd reden, ändert die Wirklichkeit auch nicht. Und schließlich, die Lösung ist natürlich die Versöhnung im Bett. Der totale Frust ist programmiert, weil die Frau findet das ekelhaft. Dass er sich die Mühe nicht macht, ehrlich das Problem aufzuarbeiten, stattdessen aber einen erotischen Kurzschluss sucht und meint, indem er sie heiß macht und sexuell nimmt, könnte da jetzt, wer will, allen Friede, Freude, Eierkuchen. Denn die Sprache geht nicht. Aber wer das nicht versteht, also wenn ein Paar da ist, ganz egal, ob vor der Ehe, nach der Ehe, man muss erstmal rausfinden, was ist eigentlich meine Sprache. Welche Sprache verstehe ich und welche spreche ich? Um Liebe zu spüren und mitzuteilen. Und dann müssen wir miteinander rausfinden, was ist denn deine Sprache, welche verstehst du? Und wenn man dann feststellt, das ist nicht deckungsgleich, dann kommt die Entscheidung. Die Entscheidung der Liebe heißt, ich lerne deine Sprache. Diese Sprachen kann man lernen, wie man Französisch und Englisch und Tschechisch lernt. Und das ist mühevoll. Das ist Üben und Trainieren. Das ist eine Entscheidung. Das kommt nicht überein. Das ist nicht eine Gefühlswallung und Sie können plötzlich Französisch oder Tschechisch. Da müssen Sie üben. Lernen, Vokabeln lernen, falsches Verhalten und immer wieder. Das aber ist Liebe. Eine Entscheidung treffen. Ich will deine Sprache der Liebe sprechen, weil ich möchte dich, ich liebe dich, ich stehe zu dir und ich möchte, dass du das verstehst. Und deshalb werde ich mich bemühen, zu lernen, deine Sprache zu sprechen. Das ist ganz realistisch. Das hat nichts mit Traumtänzerei zu tun. Das hat mit Arbeit zu tun. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Wenn Sie eine faule Sau sind und nicht arbeiten wollen an der Liebe, dürfen Sie nicht beschweren, dass Ihre Ehe in den Teich geht. So billig gibt's Beziehungen nicht. In der Liebe. So, das war jetzt ein bisschen heftig. Aber ich wollte Ihnen das sagen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Deshalb bewundere ich Jesus und bin ein begeisterter Nachfolger von Jesus. Weil ich nirgendwo so viel Realismus, so viel down to earth, ganz runter auf der Erde, mitten mit beiden Beinen und Armen und ganzen Körper und auch mit Sex und Liebe und allem auf der Erde, wie bei Jesus finde. Denn da gibt es Erneuerung. Und jetzt sind wir ja alle keine unbeschriebenen Blätter, auch in der Beziehung. Da kann man kommen und sagen, Herr, ich hätte das so gerne alles anders gemacht, aber ich sehe jetzt, ich habe so vieles kaputt gemacht. Ich bitte dich um Vergebung. Dann sagt er, endlich kommst du. Dafür bin ich gestorben. Ich möchte, rechtfertige dich doch nicht dauernd. Schieb doch nicht dauernd den anderen die Schuld in die Schuhe. Nimm doch deinen Teil. Und nimm für dich Vergebung an, damit du frei wirst. Und lass dich beschenken, dass der Tank bei dir voll wird mit Liebe. Und du wirklich Treibstoff hast, einen Antrieb hast, jetzt auch Liebe weiterzugeben. Das äußert sich nicht erst in überschwänglichen Gefühlen, sondern wirklich in dem Willen, ich will für dich da sein, ich will deine Sprache der Liebe lernen und so dass die Beziehung erneuern oder erhalten. Ich muss doch erst anfangen, wenn alles im Teich ist. Und übrigens, das ist nicht nur für Paare. Kein Mensch muss ohne Liebe leben und kein Mensch kann ohne Liebe leben. Und wenn Sie alleinlebend sind, ob als Junge oder als Witwer oder Witwe, das ist oft notvoll. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Wir sehnen uns, Alleinlebende haben all diese Stunden, wo sie sagen, Freiheit hin, Freiheit her, ich wünschte mir jetzt jemanden, mit dem ich reden kann. Hund ist auch schön, aber irgendwie wäre es doch besser, ich könnte mit dem Partner sprechen. Und dann hat man es nicht? Dann sehnt man sich danach. Was aber in unserem Leben immer eine Erneuerung bringt, ist, wenn ich zunächst einmal kapiere, ich brauche diese Liebe, die Gott schenkt, damit der Tank meines Lebens gefüllt wird mit dem Treibstoff der sich opfernden Liebe, die selbst die Feinde liebt, die Gutes tut, die für andere betet, die nicht das Ihre sucht, die großmütig ist, die geduldig ist, die fragt, wie kann ich denn, wem kann ich dienen, die nicht einklagt und wer dient mir. Und dass man, da wird ein Leben reich. Wie viele auch allein lebende Menschen habe ich kennengelernt, junge und alte, deren Leben voller Strahlkraft war, für die es nicht einfach oft war, zu akzeptieren, dass sie allein lebten, dass ihnen Partnerschaft versagt war oder dass sie einen Partner verloren hatten und sie die Wunde der Trennung schmerzlich erlitten haben. Und trotzdem wurden sie nicht bitter, sondern sie spürten, da ist Liebe von Gott her in meinem Leben, ich bin wer, ich bin geliebt und ich möchte jetzt die Portion der Liebe weitergeben. Und möchte nicht einfach in eine neue Partnerschaft fliehen, um da wieder zu sagen, und dann werde ich glücklich, sondern ich möchte jetzt aus dieser Energie leben. Einer Liebe, die sich opfert. Die anderen dient, die auch die Feinde liebt, auch den ekelhaften Nachbarn oder Kollegen. Was ist das für eine Chance der Erneuerung des Lebens? Wahre Liebe ist down to earth. Und der Punkt, an dem wir sie spüren und der Überleitungspunkt in unser Leben, ist das Kreuz, an dem Jesus stirbt. Und den Gott bestätigt in der Auferstehung. Und das ist der Grund, warum wir in dieser Woche das Kreuz zum Zeichen und Symbol und zum Treffpunkt gemacht haben. Und wir an jedem Abend, so auch jetzt, einladen, dass jeder, der das Angebot annehmen möchte, sagt, ja, das ist mein Treffpunkt. Dann bitte ich Sie gleich, wenn Sie das wollen, einfach aufzustehen und rauszukommen aus Ihren Reihen und sich mit uns um dieses Kreuz zu stellen. Als ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang, in dem Sie innerlich sagen, das habe ich begriffen, ich will mich beschenken lassen, Gott, von deiner Liebe, die du in Jesus mir gibst. Bitte dich um Vergebung, nimm mir das, was ich kaputt gemacht habe, nimm mir das weg, vergib mir meine Schuld und fülle mein Leben mit deiner Liebe und gib mir eine neue innere Stärke, dass ich weitergeben kann, dass mein Leben heil wird und dass ich weitergeben kann, wonach andere so sehr hungern und dürsten, nämlich nach Liebe. Denn wenn Sie das annehmen, sind Sie nie der Endverbraucher der Liebe Gottes. Das ist das Schöne daran. Er hat immer weitergehende Gedanken mit Ihnen. Er schenkt Ihnen zu viel, als dass Sie es alleine verbrauchen könnten. Das wird Ihr Leben überfließend reich machen. Ja, Sie werden im Überfluss leben. Es wird einen Überfluss an Liebe geben, sodass Sie verschenken möchten. Und das wird die Größe und die Würde und die Weite und die Schönheit Ihres Lebens sein. Ob ihr Teenager seid und sagt, meine Güte, diese ganze aufregende Geschichte. Wir sind heute vor der Frage, ob wir in die Falle laufen sollen, die Falle der Verzweiflung, die sagt, komm, Sex, One-Night-Stand, Ex und Hop. Man lässt sich nur nicht beliebig oft belügen und betrügen, bis man eines Tages denkt, ich bin missbraucht worden, leer gefressen wie eine Banane und zum Schluss weggeschmissen wie die Schale. Man kann auch so das Leben ausprobieren, bis man ausgebrannt ist. Muss aber nicht sein. Du kannst dein Leben kostbar sehen, so wie Gott es sieht und sagen, Jesus, dir will ich gehören. Mein Körper ist kostbar, meine Seele ist kostbar und ich will es lernen. Interessanterweise ist ja, die Leute wollen ja alle nicht heiraten, sondern erst mal probieren, dann lebt man zusammen, pennt zusammen und so weiter. Interessanterweise ist das die Scheiterquote, von Ehen, die dann schließlich geschlossen werden, nachdem man jahrelang zusammenlebt, höher ist als bei denen, die nicht vorher zusammengelebt hat. Zwei Dinge kann man nicht ausprobieren. Liebe und Sterben. Das sind die beiden Dinge, die wir live erleben. Denn was Sie ausprobieren müssen, ist nicht, ob Sie sexuell miteinander im Bett können. Mein Vater hat gesagt, das kann jeder Fuhrmann. Sondern, dass sie lernen, ob sie gemeinsame Sprachen sprechen oder ob sie im Vorfeld der Begegnung bereit sind, die Sprachen zu lernen. Wenn sie diese Bereitschaft im Zustand des Rausches des Verliebtseins nicht haben, die Sprache der Liebe des anderen zu lernen, werden sie diese Bereitschaft womöglich noch viel weniger haben, wenn dieser Rausch zu Ende ist. Das ist die Notwendigkeit der Vorbereitung für eine dauerhafte Vertrauens- und Liebesbeziehung in einer Ehe. Lassen Sie sich nicht dumm machen. Ich lade euch ein, ganz egal. Noch einmal sage ich, besonders für die unter uns, deren Herz jetzt blutet. Weil sie sagen, hätte ich das alles 10, 20, 30 Jahre früher gehört, hätte ich anders gelebt. Ich sage euch, wir sind alle keine unbeschriebenen Blätter. Keiner von uns. Ich auch nicht. Wir haben auf diesem Feld alle unser Konto an Versagen. Besserwisserei und moralische Zeigefinger nützen hier niemandem. Aber was uns nützt, ist offene Arme des barmherzigen Vaters, des gekreuzigten Jesus, der sagt, komm, ich kenne dein Leben. Und ich liebe dich. Und ich will dir vergeben und dich auf einen neuen Weg stellen. Wir fangen von vorne an. Ich habe dir eine Kraft zu geben, die hilft dir, heil zu werden, zu versöhnt zu werden und von vorne anzufangen. Wenn du das begriffen hast und annehmen willst, dann komm. Dort ist das Treffpunkt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Heißt das Lied, das Simon jetzt singt. Und während das gesungen ist, können dazu aufstehen, warten wir auf dich, dass du kommst. Mitarbeiter aus dem Gesprächsteam werden auch da sein und ein Gespräch anbieten. Wenn du kommst, dann biete ich dir das Gebet an, dass du mir nachsprechen kannst und mit dem du einen ersten Kontakt machen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Dann schweigen wir einen Augenblick, kannst du alles aussprechen, auch den ganzen Bruch, auch den Ehebruch. Sag, vergib mir. Sag, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll jetzt dir gehören. Ich will dir vertrauen, ich will dir folgen, zeig mir deinen Weg. Du bist mein Herr, danke, dass du mich angenommen hast. So könntest du beten und ein neuer Weg beginnt. Ich bitte dich, ich lade dich ein im Namen von Jesus. Wir gehen gemeinsam unter sein Kreuz. Der Schritt dorthin ist ein äußeres Zeichen für das, was sich innerlich vollzieht.